Ich hatte gerade den Eindruck, als würde ich noch gerne weiter singen. Vielen Dank. Herr Jesus Christus, ich bete nochmal, dass du so durch dein Wort zu uns redest, dass du uns berührst, dass du uns ermutigst, wirklich klar mit dir zu leben. Amen. Ich habe die Predigt heute unterschrieben, vom Kommen des Davidssohns. Wie viel Autorität gestehen wir dem echten Messias wirklich zu? Eine spannende Frage. Das singt sich so schön, dass der König kommt und so weiter. Die Frage ist, ist er mein König? Hat er die Autorität in meinem Leben eines Königs? Darf er bestimmen? Traue ich ihm auch die Macht zu eines Königs? Oder gehe ich immer sehr stark von meinen eigenen Erfahrungen aus, von meinen eigenen Vorstellungen, von meinen eigenen Gedankenmöglichkeiten, die ich so habe? Und sage, ja, da, das kann Jesus, so dass es mir gut geht oder so, da ist Jesus für da. Aber dass er wirklich in meinem Leben bestimmt, dass ich daran festhalte, wenn in meinem Leben gerade Dinge passieren, die mir nicht schmecken, die mir nicht gefallen, die ich vielleicht ganz schwierig finde und trotzdem dabei bleibe, mein König wird eingreifen, wird kommen, wird handeln. Das ist herausfordernd. Es ist herausfordernd, Jesus wirklich diesen Königsplatz, diese Autorität zu geben in unserem Leben. Ich beobachte das immer wieder und ich merke das auch in meinem eigenen Leben. Es geht ganz schnell. Ich mache Jesus klein. Ich mache ihn viel kleiner, als wie er in seinem Wort offenbart ist. Ich mache ihn viel kleiner, als viele Menschen ihn schon erlebt haben. Weil ich vielleicht ihn gerade nicht so erlebe. Weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass er über meine normale Lebensalltagsrealität darüber hinaus Kraft und Möglichkeiten besitzt. Als Jesus in diese Welt kam, und daran erinnern wir uns ja auch im Advent immer wieder, als Jesus in diese Welt kam, war das nicht so, dass die Menschen gedacht haben, boah, was ist denn jetzt hier passiert und so weiter? Wir denken immer so mit Bethlehem, das war so eine völlig überraschende Situation. Das hätte ja kein Mensch denken können, dass sowas mal passiert. Die Art und Weise war überraschend. Dass Jesus kam, eigentlich nicht. Dass der Messias Jesus Christus in diese Welt kommen sollte, das war ja kein Hirngespinst, die sich irgendwelche Leute mal so ausgedacht haben oder irgendwie so ein Märchen. Jesus Christus und dass er in diese Welt kommt, war eine zutiefst bezeugte Tatsache, prophetische Tatsache, die im Alten Testament, wenn wir das Alte Testament lesen, an jeder Ecke uns entgegenspringt. Und die Juden, die wussten davon. Die kannten die Prophetien. Die haben die x-mal gehört in ihren Gottesdiensten. Und alle Schriftgelehrten, wenn sie denn wirklich Kenntnis der Schriften hatten, die wussten explizit, was da passiert. Das war nicht nur so eine nebulöse Erinnerung irgendwie, das könnte vielleicht so sein, sondern das Alte Testament prophezeit Jesus im Detail. Die jungfräuliche Geburt wird in Jesaja prophezeit, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, prophezeit Micha, dass Johannes der Bote Jesu vorausgeht, alles dargestellt, alles gegeben, jede Kleinigkeit seines Lebens, viele seiner Wunder, bis hin der Tod am Kreuz, ist dargestellt im Alten Testament, ist prophetisch vorausgesehen worden. Die Schriftgelehrten und die gläubigen Juden, das war das, was sie in ihren Köpfen hatten. Und trotzdem, als Jesus nun da ist, als er handelt, als deutlich wird, das ist mehr als nur ein nettes Jesuskind, als deutlich wird, hier kommt ein König mit Autorität und Macht über die Finsternis, dann stellen sie sich gegen Jesus. Ich finde das so faszinierend, wenn wir das Evangelium lesen, gerade das Lukas-Evangelium, was wir jede Weihnachten ganz voranstellen mit der Geburtsgeschichte. Lest es mal durch. Lest es mal, wie das weitergeht nach Bethlehem. Ich bin jetzt im Kapitel 20 gelandet. Und da ist schon ganz viel passiert. Und da ist dieses süße Jesuskind, König und Messias, in all seiner Autorität. Und er ist nach Jerusalem eingezogen, in einem Triumphzug. Und trotzdem, sie stellen sich dagegen, immer mehr, immer mehr. Und das 20. Kapitel, das beschreibt es eigentlich ganz, ganz intensiv, wie sehr und wie massiv gerade die Frommen Jesus das wieder rauben wollen. Es wegnehmen, ihm die Autorität nehmen, sie nicht anerkennen, weil es ihre Autorität ein Stück kostet. Es ist immer so, wenn jemand groß wird, wirst du daneben klein. Das wollen nicht alle. Mit aller Gewalt suchen sie eine Handhabe gegen ihn zu finden. Wie machen sie das? Sehr subtil, sehr, ja, eigentlich nachvollziehbar. Ich glaube, so wird man es heute genauso noch machen. Als erstes mal ist ja da einiges passiert. Und dann fragen sie nach, Jesus, darfst du das? Wie kommst denn du aufs drauf hier, als Königin nach Jerusalem hier einzuziehen? Das geht doch nicht. Guck mal, da sind die rechtmäßigen Frau Merkel und so. Kannst doch nicht du hier machen. Sie fragen nach Jesu Vollmacht. Mit welcher Vollmacht, fragen sie ihn, predigst du und betätigst dich als Lehrer? Und darin steht natürlich auch die Frage nach seiner Legitimierung, seines königlichen Einzugs in Jerusalem und auch seiner Tempelreinigung. Das wird den Pharisäern nicht gefallen haben, dass Jesus hier reinkam und hat den Tempel aufgemischt. Würde uns das gefallen? Liebe Gemeindeleitung, nächstes Treffen, Scherben zusammenfegen, die Jesus hier quasi angerichtet hat. Sie fragen ihm danach, wie machst du das? Und sie hören sehr genau hin. Sie sagen, die Antwort, die du gibst, die kostet dich entweder deinen Kopf oder dein Leben. Die sollte über sein Schicksal entscheiden. Und wenn wir jetzt dieses 20. Kapitel lesen, ich empfehle es wirklich, zu Hause nochmal nachzulesen, das ist sehr spannend. Jesus antwortet ihnen quasi mit einer Gegenfrage, sehr geschickt, sehr mit viel Weisheit, wie er das macht. Und er fragt ihn mit einer Gegenfrage, hört mal, wie war das? Ihr solltet vielleicht mir erstmal sagen, ob Johannes, der Täufer, seine Vollmacht denn von Gott hat oder von Menschen empfangen hatte. Er schiebt das mal so ein bisschen von sich weg auf den Johannes. Die Antwort vom Himmel natürlich, lieber, da hat der Johannes seine Vollmacht. Das hätte eine peinliche Frage aufgeworfen. Warum sie sich dann seine Botschaft nämlich versagten. Und zugleich hätten sie dann natürlich auch Jesus unausgesprochen göttliche Vollmacht zugebilligt. Sie sagen nichts. Leugneten sie die göttliche Vollmacht des Johannes, dann liefen sie natürlich Gefahr, sich dem Unwillen des Volkes auszusetzen, das in Johannes zweifellos einen Propheten sah. Sie sagen nichts, sie halten die Klappe. Auf ihr Erbärmliches wissen wir nicht, sagt Jesus, okay, dann sage ich es euch auch nicht. Oft sind auch unsere angeblichen Erfahrungen letztlich bei weitem nicht so logisch und so kraftvoll, wie wir das oft so denken. Allein diese kleine Begebenheit in Lukas 20 legt schon den Charakter der Fragesteller bloß, die in ihrer wirklich in Voreingenommenheit. Die wollten von vornherein Jesus an den Karren fahren. Und in ihrem Unglauben waren sie nicht bereit, auf Gottes Reden, sowohl durch Johannes als auch durch Jesus, wirklich einzugehen. Wenn du in deinem Herzen beschlossen hast, ich will diesem Jesus nicht glauben, dann wirst du ihm nicht glauben. Wenn du von vornherein dich festlegst und sagst, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles Humbug, du wirst ihn nicht erleben. Da passiert genau das. Wenn du dir von vornherein vorstellst, dass Jesus sowieso in deiner Situation nicht helfen wird, du wirst es nicht erleben. Die entscheidende Frage ist immer, wer ist Jesus? Wie viel Autorität gebe ich ihm in meinem Leben? Die Geschichte geht weiter. Jesus ging daraufhin auf diese Frage der religiösen Führer mit einem Gleichnis selber zum Angriff über. Wir kennen das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Es heißt also, da gibt es einen Weinberg, da kommen dann die Leute rein, die wollen sein Eigentum nehmen und so weiter, und da wird einer nach dem anderen rausgeschmissen beziehungsweise umgebracht. Bis zuletzt der Sohn des Weinbergbesitzers kommt, der dann auch hingerichtet wird. Und jeder auch nur halbwegs schriftkundige Jude, der wusste sogleich, worum es da geht, nämlich um Jesaja. Jesaja 5, 1 bis 7, da finden wir diese Story auch schon wiedergegeben. Und da wird dieser Weinberg ausdrücklich auf Israel dargestellt. Es war schon immer so. Die Führer des Volkes lehnten sich immerzu gegen Gott auf. Immer dann, wenn ihre eigene Autorität in Frage gestellt war. Dann lehnten sie sich gegen Gott auf und sie töteten damals die Propheten, die das angemakelt hatten. Der liebe Sohn, den der Vater zuletzt sandte, den stellte natürlich Jesus dar. Die Ausstoßung des Sohnes und seine Ermordung sind zum einen eine weitere Leidensankündigung Jesu hier in diesem Bericht und zeigen zum zweiten, dass die Würfel schon längst gefallen sind. Das, was an Ostern passiert, ist hier schon längst beschlossene Sache. Und es ist auch beschlossen, sie wollten Jesus ablehnen. Das war keine offene Frage. Mal gucken, wer die besseren Argumente hat und dann entscheide ich. Das war vorher schon festgelegt. Und mal ehrlich, wer möchte schon hören, dass er eigentlich Gott nicht wirklich glaubt oder nicht gehorcht? Das würde uns auch aufregen. Sie sind beschämt, aber geben nicht auf. Sie versuchen es weiter. Mit einschmeichelnden Worten fragen sie ihn daher anhand der Steuerfrage nach dem Verhältnis der Juden zu ihrer römischen Regierung. Für die Pharisäer war das sogar eine Glaubensfrage. Konnte man als Jude einen anderen Herrn anerkennen als allein Gott? Darauf beriefen sie sich ja. Jetzt sollten sich Steuern dem König bezahlen. Und sie fragen Jesus, machst du das auch eigentlich? Wie stehst denn du dazu? Wieder eine gefährliche Situation für Jesus. Die Pharisäer verneinten zwar, dass sie jemanden anders anerkennen würden als allein Gott, entrichteten aber aus pragmatischen Erwägungen ihre Steuer dennoch. Und für Jesus war klar, und er sagt es ihnen, wie es ist, wenn sie das Geld, die Münzen des Kaisers benutzten, dann verpflichtete sie das, ihm sein Eigentum auch zurückzugeben, eben auch Steuern zu bezahlen. Die Menschen aber, da sie Gottes Antlitz tragen, das steckt in diesem Gleichnis drin, die sind seine Münzen, Gottes Münzen, und dürfen sich ihm daher nicht wie die Pharisäer verweigern, so wie die Leute dort Steuern bezahlen müssen, so dürfen wir uns auch nicht Gott verweigern. So sagt es Jesus. Gott sich zu verweigern, kommt nicht wirklich gut an bei Gott. Wir denken immer, wir können das immer so entscheiden, ja, ob ich das glauben will oder nicht. Das ist so rein meine ganz persönliche Entscheidung. Gottes Wort sieht das ein bisschen anders. Er sagt, tu das nicht. Entzieh Gott nicht das, was ihm gehört. Gott findet das nicht schön. Und die Antwort Jesu auf den Einwand der Schriftgelehrten hat ihren Eindruck auf die Zuhörer drumherum nicht verfehlt. Die Pharisäer sind am Ende ihres Lateins. Okay, dann gibt es da noch die Sadduzäer. Und die machen weiter, Jesus auf die Probe zu stellen und versuchen, ihn weiterhin lächerlich zu machen. Die Angehörigen dieser Partei, die sich eigentlich mit den Pharisäern nicht so sonderlich eins waren, in dem Fall sind sie sich eins. Nämlich sie sind sich eins, das nicht anzuerkennen, was Gottes ist. Diese Angehörigen der Sadduzäer, die entstammen hauptsächlich der Priesterschaft und waren in der Regel sehr wohlhabend. Sie kamen aus dem wohlhabenden Adel des Volkes. Und sie waren mit den herrschenden Zuständen durchaus zufrieden, weil sie hatten dadurch Macht und Einkommen. Theologisch vertraten sie eine konservative, allein auf die 5 Bücher Mose fundierte Haltung. Und entgegen den Pharisäern leugneten sie aus vermeintlichen Vernunftsgründen die Auferstehung sowie die Existenz von Engel und Geistern. Also das war so ein Glauben, der so ganz natürlich war. Nichts irgendwie übernatürlich, nichts Herausforderndes, nichts, was sie glauben wollten, was irgendwie was in Frage stellt. Ein Vernunftglaube. Und sie versuchen es mit der Frage nach der Auferstehung. Das ist schon eine wichtige Frage. Sie brachten ihre Frage in Form einer widersinnigen auf der Sitte der Schwagerehe basierenden Geschichte vor. Schwagerehe, für die Bibel nicht kennen so gut, das geht eigentlich darum, wenn jemand verheiratet ist und der Mann stirbt oder der Partner stirbt, dann muss der Bruder quasi den Partner heiraten. Stirbt der wieder, muss der nächste Bruder und so weiter. Und das wird da so durchgespielt, quasi 7-mal läuft das Ganze durch. Und dann war so die ich hätte fast gesagt, hinterfotzige Frage. Was ist denn, wenn die jetzt auferstanden sind? Wessen Mann ist der denn? Oder wessen Frau ist das denn jetzt? Eigentlich so ein richtig blödes Ding. Hochtheoretisch und irgendwie schwierig. Wie könnte eine Frau bei der Auferstehung 7 Männer haben? Auch hier wieder ein völlig souveräner Jesus, der die ihm gestellten Fallen mit großer Weisheit umgeht. Erstens erklärt er ihnen, dass mit der Auferstehung bezüglich der Ehe völlig andere Bedingungen herrschen werden als jetzt auf Erden. So, das ist schon mal wichtig. Da es keinen Tod mehr gibt, dadurch entfällt auch die Notwendigkeit, durch Fortpflanzung das Menschengeschlecht stets immer wieder zu ergänzen. Und die Ehe in unserer Form ist darum so nicht mehr notwendig im Himmel. Beziehungsweise es wird ein ganz anderes Prinzip, System gelebt. Und dann führt Jesus ihnen noch ein Argument für die Tatsache der Auferstehung vor Augen, das sich auf das von ihnen anerkannte Gesetz des Mose gründete. Bei der Erscheinung Gottes am Dornbusch hatte Gott zu Mose gesagt, ich bin der Gott Abrahams. Nur eigentlich war der ja schon Jahrhunderte tot zu dieser Zeit. Und daraus geht klar hervor, dass Gott folglich noch Jahrhunderte nach Abrahams Tod unverändert sein Gott ist. Und dass Abraham, wo sich immer die Juden drauf berufen, daher noch am Leben sein muss. So wie wir zutiefst glauben, dass zum Beispiel Jan Mayer im Himmel lebt. Der lebendige Gott ist der Schöpfer und sein Ziel ist das Leben seiner Geschöpfe. Und deshalb überwindet er den Tod und gibt Anteil an der Auferstehung. In der abschließenden Episode dieses Streitgespräches mit den jüdischen Theologen geht Jesus selber zum Angriff über und deckt mit einer Frage das unzulängliche Messiasbild seiner Zeit auf. Und das ist für mich heute die Adventsbotschaft, die Frage. Hat einen sehr langen Anlaufweg, aber den muss man verstehen. Und zwar finden wir diesen Text in Lukas 20, in den Versen 41 bis 44. Und ich lese sie uns einmal vor. Er aber fragte sie, warum sagt man, der Gesalbte sei Davids Sohn? Sagt doch David selbst im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hingelegt habe, als Schemel für deine Füße. David nennt ihn also Herr. Wie kann er da sein Sohn sein? Wohlgemerkt, das ist nicht eine Frage der Pharisäer an Jesus, sondern Jesus fragt die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und wenn man die jetzt mal komplett aus dem Zusammenhang nimmt, ist sie sehr schwer zu verstehen. Aber in diesem Zusammenhang ist die relativ einfach zu beantworten. Und dieser Abschnitt, der ist sehr, sehr wichtig für uns. Das ist es nämlich, was Jesus im Kern immer umgetrieben hat. Wird Jesus als der echte Messias erkannt? Und das war sein Konflikt hier mit den Schriftgelehrten. Und hier in dieser Stelle erklärt er letztendlich, warum er der echte Messias ist. Wieso sagen sie, der Messias sei Davids Sohn? Sie, das sind die Pharisäer, also das sagen sie selber. Das sind die Pharisäer, denen die Mehrheit in Israel wirklich folgt. Sohn Davids, das ist damals die normale Messias-Bezeichnung. Jesus wurde oft als Sohn Davids angesprochen. Und er untermauert diesen ganzen Zusammenhang, indem er auf Psalm 110, Vers 1, das ist nämlich ein Zitat, zurückgreift. Denn David selbst sagt doch im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Jemanden zum Schemel der Füße zu machen, das besagt, jemanden zu unterwerfen, sodass man ihn den Fuß auf den Nacken stellt. Das ist völlige Unterwerfung. Es ist jedoch nicht die völlige Unterwerfung der Feinde, die hier zur Debatte steht, sondern der geheimnisvolle Herr Davids. Wer ist hier gemeint? In völliger unwiderleglicher Weise zieht Jesus aus Psalm 110 den Schluss, dass David ihn Herr nennt. Jemand, der später kommt als er. Wieso ist er dann sein Sohn, quasi. Der Herr sprach, das ist Gott. Das ist zweifellos Gott. Also Gott sprach zu meinem Herrn, also zu Davids Herrn. Wer ist Davids Herrn? Wer ist dann dieser zweite Herr? Jesus und auch seine Gesprächspartner, die sind sich eigentlich darin einig, dass dies nur der Messias sein kann. Das wussten die Schriftgelehrten genau, dass es hier um den Messias geht. Die Aufforderung, sich zur Rechten Gottes zu setzen, macht dies nämlich klar. Aber ein israelitischer Vater würde doch niemals zu seinem Sohn Herr sagen. Es ist doch umgekehrt. Der Sohn redet den Vater doch respektvoll mit Herrn an. Wieso ist der Messias dann Davids Sohn? Diese Frage ist letztlich nur lösbar. Ich glaube, da hat Jesus die Schriftgelehrten sehr bemüht mit. Er wollte, dass sie sich diese Gedanken machen. Diese Frage ist nur lösbar, wenn der Messias mehr ist als nur jemand, der aus der David-Nachfolge kommt. Also so eine direkte Nachfolge. So wie wir unsere Kinder in eine gewisse Genealogie setzen können. Sondern, dass es mehr ist als nur ein Nachfolger. Wenn er also so viel Autorität hat, dass ihn David trotz der Tatsache, sein Vorfahrer zu sein, mit Recht als Herrn bezeichnet. David hat damit kein Problem. Und erinnert man sich daran, dass Herr eine Bezeichnung Gottes ist, dann bleibt nur der Schluss, der Messias ist gleichzeitig Davids Sohn und Gottes Sohn. Das ist ein theologischer Beweis hier, der hier geführt wird. Es ist manchmal sehr ein bisschen mühsam zu verstehen, aber es lohnt sich zu begreifen, was Jesus hier tut. Und Jesus redet hier zu Schriftgelehrten, zu Studierten, die die Schrift und die Tora studiert hatten. Und er belegt und beweist ihnen, dass der Messias nicht nur Davids Sohn ist, sondern auch Gottes Sohn ist. Und dass beides in einer Person geht. Ist ein Wunder. Nur bei Gott möglich. Er sagt, dass er dem Fleische nach von David abstammt. Aber es ist nicht ausreichend für ihn. Die Bezeichnung Davids Sohn, die muss ergänzt werden durch die Bezeichnung Gottes Sohn. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Hier ist plötzlich Autorität im Spiel. Göttliche Autorität. Jesus macht deutlich, dass der Messias, der Erlöser, der, den das Alte Testament verkündigt, mehr als nur ein guter Mensch war. Er war auch Gottes Sohn. Der biblische Erlöser ist also nicht nur Davids Sohn, sondern auch Gottes Sohn. Und damit ist die Abstammung von Gott ohne einen menschlichen Vater gemeint. Die Juden, die sahen erwartungsvoll dem Kommen eines irdischen Befreiers und Königs, eines Nachfahren Davids entgegen, aber nicht ein, der in der Autorität Gottes kommt. Da hatten sie was gegen. Aber aufgrund der Schrift, so belegt es ihnen Jesus, hätten sie den göttlichen Messias erwarten müssen und nicht nur einen politischen Messias. Und das Resultat kennen wir. Weil sie was Falsches erwarten, kämpfen sie im Letzten gegen den Messias und bringen ihn ans Kreuz. Und obwohl Jesus mit Zeichen und Wundern, mit Kraft und Weisheit wirklich als Gottessohn und Messias sich ausweist in den Jahren, in denen er auf der Erde weilt, lehnen sie ihn ab. Das ist bis heute noch so. Wenn wir Jesus nicht mit der göttlichen, königlichen Autorität sehen, werden wir immer was zu meckern haben. Werden wir immer was zu finden haben, das geht doch nicht, das passt doch nicht in mein Schema hinein, in mein Bild hinein, wenn Jesus plötzlich da ein Wunder tut oder wenn ich irgendwas tue, was Jesus gesagt hat und alle Welt sagt, das ist eigentlich Blödsinn, das zu machen und so weiter. Das kommt dann dabei raus, dass es eigentlich nur ein menschlicher Jesus ist. Es ist wie, wenn Bernd mir einen guten Rat gibt und ich darüber entscheide, mache ich das oder mache ich das nicht. Das ist ja mein gutes Recht. Bei Jesus funktioniert das so nicht. Jesus ist mehr. Wenn Jesus dir und mir sagt, kehr um, dann habe ich nicht die Wahl und suche mir die besten Optionen. Kann ich zwar tun, hat aber Konsequenzen. Jesus kämpft letztlich gegen eine Missachtung seiner von Gott verliehenen Autorität, bis heute. Ihm kommt zwar unendlich viel Scheinheiligkeit im religiösen Gewand entgegen, aber den Messias, den, der göttliche Autorität über dein Leben hat, den wollen sie nicht. Und wenn Jesus immer wieder betont, das Reich Gottes ist nahe gekommen, dann geht es immer wieder auch um Herrschaft, um Gottes Herrschaft. Und das Evangelium, das Christus verkündigt und was auch wir Christen weitertragen sollen, ist die gute Nachricht davon, dass Gottes Herrschaft ganz nahe gekommen ist und wir aus der Herrschaft Satans herausgerissen sind, wenn wir denn Jesus nachfolgen. Wenn wir ihm annehmen und sein Heil ergreifen, ihm die königliche Autorität wirklich geben. Das geht nicht, wenn du es nur für richtig hältst. Für jeden Menschen, der unter der Herrschaft des Teufels steht, ist es von allergrößter Wichtigkeit, Teil dieses Reiches zu werden. Denn wer Gott, wer Jesus nicht zum König hat, der geht verloren, sagt die Schrift. Letztlich dreht es sich nur darum, ist Jesus der König meines Lebens, auf den ich höre und dem ich folge? Oder drehe ich mein eigenes Ding höre auf alles und jeden, aber nicht wirklich auf Gott. Man kann dabei sehr religiös sein. Das wissen wir schon von den Pharisäern. Die Frage nach dem Messias und die Anerkennung seines Königsanspruches über mein Leben ist das Zentrum. Es geht nicht um mich und um meinen Einfluss, sondern es geht um Jesus in meinem Leben. Jesus kommt in diese Welt. Wir feiern das jetzt. Lass es uns nicht so machen, wie wir es hier im Lukas-Evangelium so eindeutig beschrieben bekommen. Lehnen wir ihn nicht ab, sondern nehmen ihn als Herrn und Heiland an und geben ihm die Autorität über unser Leben, die ihm wirklich zusteht. Das ist eine harte Botschaft. Und da lässt wenig Kompromisse zu. Wir denken ja, wir können da eine ganze Menge Kompromisse mit einbauen. Geht aber in dem Fall nicht. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir perfekt sind, dass wir fehlerlos sind. Das will Gott nicht. Aber er will, dass wir Jesus als König und Herrn anerkennen und dass wir ihm die Ehre geben. In einem Anbetungslied fällt uns das manchmal ganz leicht, das zu singen, du bist unser König. Aber er ist das auch noch, wenn wir da gleich rausgehen. Wenn wir wieder in der Frage stehen, wie gestalte ich jetzt mein Leben? Mache ich das, was ich will, oder mache ich das, was Jesus will? Advent, Ankunft. Wer kommt hier an? Alles Rührselige hat keinen Bestand. Jeder Kerzenschein verlöscht. Auch der schöne Kranz. Ich sage es nicht gerne, aber im neuen Jahr liegt er irgendwo im Kompost. Weihnachtsfreude, die wird sich nur dann einstellen, wenn Jesus im Letzten bei uns ist. Und er ist erst dort, er ist dann da, wirklich da in meinem Leben, wenn ich ihm die Autorität gebe. Wenn er die Autorität in meinem Leben bekommt, die er von Gott wirklich bekommen hat. Und nicht die, die ich ihm bereit bin zu geben.